Mein Gast ist ein Phänomen und eine Marke. Beides hört er ungern, denn schließlich sind Demut und Bescheidenheit mönchische Tugenden. Am Dienstag wird Pater Anselm Grün 80 Jahre alt und er hat als Benediktiner sein Leben im fränkischen Kloster Münster-Schwarzach verbracht. Seine Gedanken aber, die flogen in Buchform hinaus in die Welt, millionenfach. Vor 5 Jahren habe ich ihn im Kloster besucht, kurz vor Weihnachten, und fragte ihn eingangs, über was haben Sie eigentlich zuletzt gestaunt?
Über die Schönheit der Natur, wenn die Sonne aufgeht mitten im Winter und ein blauer Himmel scheint, dann ist das für mich wie ein Wunder.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Anselm Grün, Benediktinerpater und Betriebswirt.
Und Autor vieler Bücher. Und in einem stand einmal: Ich staune, also denke ich nach.
Das Staunen ist der Beginn jeder Philosophie. Und ich denke, nur wenn ich staune, was ist der Mensch, was ist das Geheimnis Gottes, was ist die Erlösung, nur dann komme ich auf neue Gedanken. Staunen ist die Quelle von neuen Gedanken.
Gibt es bei Ihnen immer noch ein Staunen, auch wenn Sie die Bibel studieren?
Ich merke, auch wenn ich schon öfter gepredigt habe über den Text, es ist immer wieder neues Staunen über die Weisheit Jesu, über die Art, wie er auf Menschen zugeht, aber auch im Alten Testament über manche prophetischen Texte einfach die Worte neu in sich hineinfallen lassen. Ja, das ist immer wieder was Neues und Staunen über das Wunder, dass ein Wort einen verwandeln kann.
Ist es eigentlich so, dass Sie die Bibel inzwischen schon auswendig auch könnten?
Nein, das kann ich nicht. Ich kann im Neuen Testament sicher ganz viele Stellen sagen, wo sie stehen und genau, aber ich kann nicht sagen, dass ich auswendig weiß.
Sie sitzen vor mir, angezogen in Ihrer Mönchskutte, ganz in Schwarz. Sie geht bis zum Boden, ist wie ein langer Umhang und hinten ist eine Kapuze. Sind Sie den ganzen Tag so gekleidet?
Wenn ich arbeite in der Verwaltung, ziehe ich die Habit aus, weil es etwas umständlich ist. Aber bei den normalen Dingen bin ich immer so gekleidet und wenn ich einen Vortrag halte, auch immer. Das ist auch praktisch, da brauche ich nicht überlegen, was ich anziehen soll.
Weil man gar nicht sieht, was drunter ist, gell?
Ja.
Bedeutet denn eigentlich der Kapuze auch was? Sie haben sie jetzt nicht auf, aber gibt es Momente, wo Sie die aufsetzen?
Ja, bevor wir in die Kirche ziehen, ist so eine Statio, so ein paar Minuten Stille, wo wir uns sammeln. Da ziehen wir die Kapuze auf oder nach dem Chorgebet, wenn wir in Kreuzgang gehen, habe ich sie auch oft noch an, weil das so eine Sammlung bedeutet.
Also auch so ein in sich gekehrt sein?
Ja, in sich gekehrt sein, gesammelt sein, nicht ansprechbar sein in dem Augenblick.
Ihr Markenzeichen ist ja Ihr wunderbarer weißer Rauschebart, Ihre weißen Augenbrauen, Ihre weißen Haare. Eigentlich könnten Sie fast als Nikolaus durchgehen.
Ja, manche Kinder meinen, ob das der Nikolaus ist.
Haben Sie den schon mal gespielt für Kinder?
Ja, früher, als ich in Würzburg studiert habe, da haben wir an Nikolaus immer in verschiedenen Familien Nikolaus gespielt.
Gibt es an Ihnen auch etwas, was ganz untypisch ist für einen Mönch? Vielleicht auch in Ihrem Charakter, wo Sie sagen, das ist eigentlich jetzt nichts Mönchisches?
Dass ich natürlich auch Betriebswirtschaft studiert habe und auch mit Wirtschaft mich auskenne, das ist ja nicht so typisch. Von meinem Charakter her, natürlich hat auch ein Mönch, habe ich auch Schattenseiten und für mich ist es entscheidend, als Mönch die eigene Wahrheit kennenzulernen, mich auszusöhnen, auch mit meinen Fehlern und Schwächen. Der heilige Benedikt hatte die Demut als die eigentliche Haltung gesehen. Und Demut ist der Mut, für mich hinabzusteigen, die eigene Menschlichkeit und einfach vorzustellen, alles darf sein, aber alles ist durchdrungen vom Licht Jesu und gerade an Weihnachten feiern wir ja, dass Jesus im Stall geboren wurde, also auch in meinem eigenen Stall, dass da alles erleuchtet worden ist.
Sie müssen uns auf gar keinen Fall all Ihre Schattenseiten nennen, aber würden Sie eine verraten?
Ja, manchmal bin ich sicher etwas ungeduldig. Wenn Menschen zu langsam sind, sich nicht entscheiden können, dann merke ich, da werde ich etwas ungeduldig.
Dann schreiten wir doch gleich mal voran in dieser Stunde, damit Sie nicht ungeduldig werden. Sie haben schon 2 Säulen Ihrer Arbeit genannt. Es gibt so die 3 großen Säulen. Sie sind Autor vieler Bücher, über 300 Bücher sind es. Sie sind Kursleiter im Gästehaus vom Kloster Münster-Schwarzach, in dem befinden wir uns gerade. Wir sind in einem Seminarraum, an dem hätten jetzt 6 Menschen Platz. Es ist ein sehr kleiner Raum. Ein Kreuz hängt an der Wand. Ansonsten verrät jetzt nicht so viel, dass wir im Kloster sind. Aber das ist doch ein großer Teil Ihrer Wirkstätte hier, dass Sie Seminare geben, auch für Manager. Und Sie waren im Hauptberuf sozusagen Finanzchef des Klosters. Wie haben Sie das denn alles unter einen Hut gebracht? Sie sind der Finanzchef jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr, aber alles andere machen Sie ja durchaus noch.
Das ist eine Frage des guten Rhythmus und das benediktinische Leben ist sehr rhythmisiert. Und ich habe eben zum Schreiben 6 Stunden in der Woche gehabt, zweimal am Morgen zwischen 6 und 8 und am Sonntagnachmittag. Und sonst war ich in der Verwaltung.
Aber geht es so einfach, dass man sagt, ich setze mich jetzt an den Schreibtisch, ich habe jetzt 2 Stunden, jetzt muss auch was passieren, jetzt küsst mich hoffentlich die Muse, die küsst ja einen nicht immer dann, wenn man will, oder?
Wenn ich mich innerlich darauf vorbereite, das ist meine Zeit zum Schreiben, dann habe ich auch Lust zu schreiben. Natürlich nicht immer ganz gleich, aber ich fange dann einfach an und wenn mir nichts einfällt, dann mache ich ein bisschen Brainstorming. Aber normalerweise geht es dann so.
Sie schauen auf viele Lebensjahre zurück. Was war Ihr größtes Wunder?
Als ich eingetreten bin, war ich eher schüchtern und unsicher. Und das größte Wunder ist für mich, dass aus diesem Leben doch sehr viel Frucht gewachsen ist und dass viele Menschen meine Bücher lesen. Das hätte ich nie erwartet, als ich eingetreten bin.
Es gibt ein Leben vor dem Mönchsein, auch für meinen Gast Pater Anselm Grün. Sie haben im Vorgespräch mir gesagt, Pater Anselm wäre Ihnen als Anrede am liebsten. Warum?
Pater Anselm ist mein Name und wir nennen uns im Kloster nicht mit Nachnamen und es genügt für mich.
Sie sind seit fast 65 Jahren hier im Kloster Münster-Schwarzach, wo wir auch gerade sind, im Gästehaus, haben wir uns in einen Seminarraum zurückgezogen. Sie sind aber geboren als Willi und gar nicht als Anselm, als Willi Grün im fränkischen Junkershausen. Wer nennt Sie denn heute noch Willi?
Meine Geschwister nennen mich immer noch Willi, vielleicht manche Leute in Lochham noch, aber sonst normalerweise die meisten mit Anselm.
In Lochham bei München, da sind Sie nämlich dann aufgewachsen. Da ist die Familie ziemlich rasch nach Ihrer Geburt hingezogen. Sie sind ja jemand, der Rituale liebt. Gibt es als Kind ein Lieblingsritual?
Als Kind war ich immer fasziniert von Weihnachten. Da hatten wir unser festes Ritual. Wir mussten oben warten, bis dann die Mutter geklingelt hat und wir in den Saal durften, wo der Christbaum gebrannt hat. Und der Vater hat das Evangelium gelesen. Das war für mich ein tiefes Ritual. Aber auch die Rituale in der Kirche, etwa in Ostern, Karwoche, die haben mich damals sehr tief berührt.
Also doch eher tatsächlich schon Rituale, die an die Kirche gebunden waren.
Ja, wir waren eine sehr religiöse Familie und wir sind so selbstverständlich aufgewachsen.
Tisch- und Abendgebet gehörte auch dazu zum Alltag?
Ja, natürlich, Tischgebet war selbstverständlich bei uns, Abendgebet auch. Es waren ja 7 Kinder und da waren einfach feste Rituale, eine Hilfe, das Leben zu strukturieren.
Gibt es ein Gebet, das Sie als Kind am meisten gemocht haben?
Als Kind waren mir die Mariengebete sehr wichtig, weil die sowas von Geborgenheit ausgedrückt haben, unter deinem Schutz und Schirm zum Beispiel. Das ist ein uraltes Gebet, das habe ich als Kind sehr geliebt.
Also die Familie war schon katholisch, klar, Sie sind ja auch im katholischen Benediktinerorden. Erinnern Sie sich noch an die erste spirituelle Erfahrung?
Die Erstkommunion war für mich eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung und das war auch der Grund. Nach der Erstkommunion habe ich mit meinem Vater gesprochen, dass Priester sein doch auch was für mich wäre und mich das fasziniert. Mein Vater war damals ganz begeistert und hat dann eben mit seinem Bruder, der hier auch Mönch war, das organisiert, dass ich hier ins Internat kommen konnte.
War das der Pater Sturmius dann, der Onkel?
Ja, mein Onkel war Pater Sturmius. Mein Vater kommt ja von Essen-Katernberg und der hat sich geärgert, dass er an katholischen Feiertagen arbeiten musste. Dann ist er 1923 einfach ohne Geld und ohne alles nach Bayern gezogen, ins katholische Bayern, weil er 1920 beim Turnerfest in München war. Das hat ihn so fasziniert.
Wegen der Feiertage. Er wollte mehr Feiertage haben.
Ja, er wollte im katholischen Raum aufwachsen.
Er hat dann ein Elektrogeschäft aufgemacht. Haben Sie da als Kind auch schon sind Sie damit rumgewuselt, haben vielleicht sogar mitverkauft?
Ja, als Kinder haben wir mit dem Fahrrad dann bestimmte Kunden Dinge gebracht, Glühbirnen und so weiter. Oder wir haben mit der Stecker, mein Vater hat dann öfter mal, wenn er mit dem elektrischen Rasenmäher die Schnur durchgetrennt hat, dann haben wir repariert als Kinder.
Sie kennen sich richtig aus. Also Sie könnten jetzt hier auch was reparieren, wenn was elektrisch kaputt wäre?
Ja, ein bisschen schon, ja.
Ist noch was übrig davon, also von dem Wissen auch?
Ja, doch, einfach das Gespür für das Praktische und was wieder herrichten, das kann ich immer noch.
Ich kann mir vorstellen, damals hat doch Radio eine riesige Rolle auch noch gespielt, oder?
Ja, ich kann mich erinnern, 1954 bei der Weltmeisterschaft haben wir im Radio gemeinsam gehört und dann 2 Jahre später war dann Fernsehen, da waren wir einer der Ersten und da haben wir dann auch manches gemeinsam angeschaut. Das war faszinierend.
Wenn wir dann noch ein bisschen noch mehr fast zurückgehen und Ihre ersten Erinnerungen überhaupt. Januar 45 geboren, das heißt, Sie haben ja die Nachkriegszeit unmittelbar auch mitbekommen. Ich meine, da waren Sie noch ein bisschen zu klein, aber was sind die ersten Erinnerungen, die Sie haben überhaupt?
Ich kann mich erinnern, dass im Treppenhaus oben im Speicher immer noch so Sandsäcke waren gegen die Brandbomben. Oder wenn wir spazieren gegangen sind in Pasing, da waren noch Löcher drin von den Bomben. Kratern oder die Ruinen, die wir gesehen haben, da kann ich mich durchaus erinnern.
Sie haben mehrfach erwähnt, Ihre 6 Geschwister. Sie sind, glaube ich, das Mittlere, oder?
Ja, die Älteste ist eine Schwester, dann kommen 4 Jungen und dann nochmal 2 Schwestern und ich bin genau in der Mitte.
Und Sie sind ja auch Seelsorger und Sie sind ja sogar Buchautor eines Titels über Geschwister. Eigentlich haben Sie das ja schon ganz gut analysiert, die gewisse Geschwisterkonstellation als Mittlerer. Wie hat sich das denn auf Ihr Leben ausgewirkt?
Die Eltern mussten uns gar nicht so erziehen, weil wir das gegenseitig getan haben. Wir haben viel gespielt, aber es war vor allem ein Ort von Geborgenheit, von Kreativität. Wir haben immer neue Ideen gehabt.
Familienfußball soll in der Familie Grün ja durchaus was gewesen sein, was oft gespielt wurde, oder?
Ja, wir haben sehr viel Fußball gespielt im Winter oben am Gang und dann gab es natürlich ein paar Eimachgläser, die dann zu Bruch gegangen sind. Aber sonst haben wir im Garten gespielt und natürlich als Kinder, wir wollten immer gewinnen und wenn wir verloren haben, dann gab es Streit und dann der Vater hat gemerkt, dann kam er raus, hat uns in Vordergrund gehalten über den deutschen Sportsgeist und dass man da fair ist und verlieren kann und dann muss man sich die Hand geben und dann sagen, hip, hurra. Und dann war das meistens lustig, dass wir dann gelacht haben und dann war es wieder gut.
Da braucht es fast keine Freunde außerhalb, ne, wenn man so viele Geschwister hat.
Ja, außerdem, meine Mutter hatte ja noch eine Schwester. Die hatte auch 6 Kinder, also wir waren 13 Kinder insgesamt. Und das war ein Garten, 2 Häuser, aber ein Garten.
Da hat man schon mindestens eine Fußballmannschaft zusammen, eine reguläre. Mussten sich Ihre Geschwister von Ihnen auch schon Predigten anhören?
Ja, meine Schwestern erzählen, dass ich da mit 4, 5 Jahren schon Predigten gehalten habe.
Sie sollen auf dem Kühlschrank gestanden haben.
Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Also meine Schwestern wissen das besser als ich selber.
Ganz ursprünglich aber, Sie sagten, die Erstkommunion hat bei Ihnen so ein bisschen Klick gemacht und der erste Gedanke an ein Leben im Kloster kam, aber ganz ursprünglich wollten Sie Maurer werden.
Ja, ich war immer fasziniert von etwas, was entsteht. Ich habe die Bank gebastelt und dann Maurer. Wir haben Tischteich dann gemauert. Ich habe beim Bauunternehmer einfach einen Sack Zement erbettelt. Der hat den sogar geschenkt. Und dann haben wir einfach was gebaut. Das war natürlich nicht so richtig fachgemäß, aber immerhin hat es gehalten.
Haben Sie je bereut, nicht Maurer geworden zu sein?
Ich habe das Zellerant durch viele Bauten auch richten müssen. Das ist auch eine Faszination, wenn da das Gästehaus war mein erster Bau, wenn da was entsteht. Aber für mich ist das ein Bild geworden, eben ein Haus zu bauen mit Worten, in dem Menschen sich zu Hause fühlen, sich verstanden fühlen, sich geborgen fühlen.
Das heißt, da wo wir jetzt sitzen, das war das erste Gebäude, das Sie zu verantworten hatten als Zellerant des Kloster Münster-Schwarzach?
Ja, das Gästehaus war das erste und es war damals gar nicht so leicht, es durchzusetzen. Wir hatten nur ein kleines Zimmer und für mich war Gastfreundschaft immer ganz wichtig und vor allem, dass wir die Seelsorge an den Menschen vollziehen, die zu uns kommen und nicht, dass wir zu denen gehen.
Sie haben mir vorhin schon erzählt, Ihr Vater war gleich ganz begeistert, als Sie den Gedanken, eventuell ein Mönch zu werden, mit 10 schon ausgesprochen haben. Nun gab es 2 Tanten, die Nonnen sind, vom Onkel haben wir schon erzählt. Was haben denn die Geschwister dazu gesagt?
Die waren eigentlich einverstanden, haben es bedauert natürlich, dass ich bei den Familienfesten nicht mehr dabei sein kann, aber irgendwo haben sie gefühlt, es stimmt so.
Haben Sie das auch bedauert, da nicht dabei sein zu können später dann?
Im ersten Jahr war es sicher nicht leicht, Weihnachten hier im Kloster zu feiern, ist doch ganz anders. Aber jetzt zum Beispiel passt Weihnachten für mich hier, also jetzt nur im familiären Kreis, das wäre für mich ein bisschen zu eng.
Als 10-Jähriger hat man ja wahrscheinlich sehr kindliche Vorstellungen von einem Leben als Mönch, sehr idealistische vielleicht auch. Was war es denn, was Sie damals gereizt hat?
Wir sind der Missionsbenediktiner und ich habe dann eben gehört von Missionaren, die in Urlaub waren, von Korea und von Afrika. Da war ich einfach neugierig, aber natürlich habe ich mir nicht so genau vorgestellt, wie das ist. Und vor dem Abitur war ich schon sehr im Zweifel, ob das der richtige Weg ist. Da war so ein bisschen Angst, ob es zu eng ist für mich, ob ich da in einer reinen Männergemeinschaft nicht innerlich auch vertrockne. Und Aber heute merke ich und spüre, dass dieses Miteinander von innen und außen, von Gemeinschaft und Einsamkeit und von Gebet und Arbeit, dass es für mich stimmt und mich lebendig hält.
Pater Anselm Grün. Am Dienstag wird er 80. Vor 5 Jahren, kurz vor Weihnachten, habe ich ihn besucht im fränkischen Kloster Münster-Schwarzach. Wir waren auf unserem Rundgang in der Krypta angelangt, weit unter der Erde, oder?
Ja, Krypta ist das Unterirdische, man steigt hinab. Das ist auch eine tiefe Symbolik, man steigt in die Tiefe und erlebt dort einen Raum von Geborgenheit wie eine Höhle. Aber auch natürlich die blauen Fenster, so ein Vorhang, wo dann das Licht eindringt, so dass ja Licht in die Finsternis kommt.
Also es ist wesentlich kleiner als der Raum der eigentlichen Klosterkirche. Und wie Sie schon sagen, man fühlt sich so ein bisschen geborgen hier. Es gibt einen Altar in der Mitte und drumherum gruppieren sich die Bänke und wir gucken auf ein sehr schlichtes, wunderschönes Kreuz aus Gold.
Ja, all die Gegenstände sind hier aus der alten Goldschmiede oder die Fenster von einem Mitbruder entworfen, Pater Polycarp. Auch die ganzen Bänke sind in der eigenen Schreinerei gefertigt. Wir halten hier jeden Samstagmorgen Gottesdienst, die Mönche mit den Gästen zusammen. Da sind wir dann näher zusammen. Ich habe 1982 angefangen, hier jeden Monat Jugendvesper zu halten. Da kamen 200, 300 Jugendliche, die haben den ganzen Boden bedeckt. Die Jugendvesper ist immer noch, aber es kommen natürlich weniger. Und viele Hochzeiten.
Einfach, weil es auch heimeliger ist als oben die doch recht große Kirche. Ihr Alltag, Ihr Mönchalltag, der beginnt allerdings schon hier in der Kirche zumindest. Sie stehen um 4.40 Uhr, glaube ich, auf.
Um 4.35 Uhr, ja, und um 5 Uhr beginnt das Chorgebet.
Was ist denn so Ihr Lieblingsmorgenritual?
Bevor ich in die Kirche gehe, stelle ich mich auf mit dieser Segensgebärde und bitte Gott um Segen für den heutigen Tag, für all das, was ich heute tue, wenn dies ein Vortrag ist, dass die Fahrt gesegnet ist, dass die Begegnungen mit den Menschen gesegnet sind.
Sie haben sich ja entschlossen, ins Kloster zu gehen, da waren Sie 10 und letzten Endes waren es dann die 60er Jahre, als Sie wirklich ins Kloster gegangen sind. Das waren ja turbulente Zeiten, nicht nur an den Universitäten, nicht nur in den Elternhäusern, sondern eben auch hier im Kloster Münster-Schwarzach. Wie waren denn Ihre Anfänge hier?
1964 bin ich eingetreten, da war es noch ziemlich ruhig, aber 68 war ja die Studentenrevolution und da haben wir auch viel hier in Frage gestellt, die alten Riten und alte Gebräuche, die haben es uns nicht erklärt. Wir waren viele junge Mönche damals, haben vieles dann noch abgeschafft, in Frage gestellt.
Was denn zum Beispiel?
Damals war alles per Sie zum Beispiel, das hat einfach nicht mehr gestimmt für uns. Und andere Rituale, die einfach nur noch äußerlich waren. Aber dann haben wir eben Zen-Meditation gemacht, waren bei Graf Dürkheim, der Zen-Meditation mit jungscher Psychologie verbunden hat. Und dann war uns wichtig, was heißt heute Mönch sein. Wir sind eben nicht ausgetreten, wie damals viele in Orden ausgetreten sind, weil sie verunsichert waren, sondern wir haben gesucht, was heißt heute Mönch sein, was ist unsere Aufgabe und wie können wir diesen Schatz an Erfahrungen in der heutigen Sprache weitergeben.
Das ist ja wahrscheinlich eine Frage, die jeder persönlich für sich anders oder unterschiedlich beantwortet. Was heißt für mich Mönch sein? Wie haben Sie sich das damals beantwortet für sich?
Ich habe mir natürlich auch vorgestellt, wie wäre es, wenn ich austrete und Familie gründe. Und wenn ich mir das erlaubt habe, mir das vorzustellen, dann war irgendwo das Gefühl, nein, das stimmt nicht. Also hier diese Herausforderung, als Mönch zu leben, die hält mich lebendig und das entspricht meinem innersten Wesen.
Obwohl Sie ja, wenn Sie gerade Familie ansprechen, auch durchaus verliebt waren, öfter in Ihrem Leben, zum Beispiel als Sie in Rom studiert haben, Theologie studiert haben in eine Italienerin, kamen da nicht doch mal die Überlegungen, ein anderer Weg könnte auch interessant sein?
Klar, natürlich. Also die ersten Jahre im Kloster, bis auch nach der Priesterweihe, waren schon immer wieder so Gedanken. Oder wenn ich so eine Liebe gespürt habe zu einer Frau, aber immer wenn ich es zu Ende gedacht habe, ich lasse mich darauf ein, merke ich, dann wird mein Leben enger. Damals war ja so ein Schimpfwort verbürgerlichen und das wollte ich nie.
Auch ein interessanter Weg, Mönch zu sein, um eben nicht zu verbürgerlichen, wie die 68er das wollten.
Ja, das war sicher, die 68er waren ja radikal und wir haben Mönch sein, so etwas Radikales gesehen, was uns lebendig hält, wo wir uns nicht einfach nur anpassen.
Und gleichzeitig haben Sie vorhin mal kurz auch von Zweifeln und vom Vertrocknen unter lauter Männern auch gesprochen. Sie leben hier mit 90 Mitbrüdern. Fehlt Ihnen da nicht manchmal tatsächlich auch das weibliche Element in Ihrem Leben?
Natürlich fehlt das, aber ich komme natürlich in der Begegnung mit den Kursen, mit den Menschen, immer wieder auch mit Frauen in Kontakt und bin auch befreundet mit einigen Frauen. Also es ist dann durchaus auch eine Ergänzung da. Aber es ist natürlich jetzt auch ein Verzicht, das ist ganz klar. Aber ich spüre, ja, das passt jetzt für mich. Aber am Anfang war es sicher eine Angst und es gibt sicher auch Männergemeinschaften, die verknöchert sind.
Jetzt so mal, wenn Sie sagen, am Anfang war da durchaus eine Angst auch und auch ein Zweifel, ist das mein richtiger Weg? Der Abt hatte ja für Sie nicht vorgesehen, ich gehe in die große weite Welt, ich werde tatsächlich Missionar, sondern der hat Sie sofort in die Rolle des Zellerars tun wollen, also in die Rolle des Finanzchefs, hat Sie auch zum Studium der Betriebswirtschaftslehre nach Nürnberg dann geschickt. Was war da Ihr erster Gedanke, als der mit der Idee kam?
Das war erstmal eine Krise für mich. Ich wollte es überhaupt nicht. Ich wollte Seelsorger oder Theologe, Wissenschaftler werden. Ich habe gerade promoviert gehabt in Theologie. Und dann habe ich mit den jungen Mitbrüdern gesprochen, mit denen ich so gemeinsam einen Weg gegangen bin. Und die haben gesagt, ja, es ist schon auch wichtig, weil wer das Geld hat, hat auch im Kloster einen großen Einfluss. Man kann mit Geld alles verhindern oder kann mit Geld etwas ermöglichen. Und dann habe ich ja gesagt, aber das war absolut nicht mein Ziel. Aber wenn ich ja sage, dann sage ich ganz ja und dann habe ich auch es gern gemacht und bin dankbar, dass ich da einiges bewegen konnte.
Zellerar beschreibt der Ordensgründer Benedikt von Nursia 530 nach Christus mit folgenden Worten: Man soll wie ein Vater sein und er soll Sorge tragen für alles. Sie waren da, ich glaube, gerade mal Mitte 30. Das klingt mir nach einem sehr hohen Anspruch an einen Mitte 30-Jährigen.
Ja, ich war 32, als ich Zellerar geworden bin und die ganzen Meister, wir haben ja 20 Werkstätten, die waren so zwischen 50 und 60 und haben natürlich eine ganz andere Sprache, eine derbe Sprache und die waren nicht gewohnt, miteinander zu sprechen. Und ich habe damals von der Gruppendynamik ganz viele Gesprächsrunden gemacht und dann ist einfach Vertrauen gewachsen. Die haben gemerkt, ich spreche mit denen und bin nicht einfach nur der Chef, der befiehlt. Und so allmählich ist da einfach ein neues Arbeitsklima gewachsen, wo die Leute Lust hatten. Und wo sie das Gefühl haben, sie können mitbestimmen.
Zweifel am Mönchsein und oder auch Zweifel am Glauben, wann waren die in Ihrem Leben am größten?
Gut, einmal waren die Zweifel da, als in den 70er Jahren viele Mitbrüder ausgetreten sind. Da war so, kann mich erinnern an eine Donnerstagnacht nach dem Gottesdienst, haben wir einen Jugendkurs gehabt, haben alle in die Nacht rausgeschickt und ich bin auch in die Nacht gegangen. Ich habe schon gefragt, warum bleibe ich, was hält mich hier? Aber dann war so das Gefühl, ich kann nicht einfach einen Weg gehen, den viele gehen, ich muss meinen Weg gehen. Es war dann für mich immer klar, nein, ich bleibe hier.
Wie hat sich denn im Verlauf der Jahrzehnte Ihres Lebens und auch der Jahrzehnte Ihres Mönchseins Ihr Verhältnis zu Gott verändert?
Als ich eingetreten bin, war Gott für mich vor allem der, der mich herausfordert, wo ich mich anstrenge, Askese mache, kämpfe. Heute ist Gott für mich eher einmal der, der mich in die eigene Wahrheit bringt, also vor dem ich sein kann, aber mit allem, was in mir ist. Und der Gott, wo ich mich auch fallen lassen kann, wo ich geborgen bin, getragen bin. Aber zugleich der Gott, der mich lebendig hält, weil ich Gott nicht besitzen kann. Gott ist immer jenseits aller Bilder und jenseits aller Vorstellungen. Also der Gedanke an Gott hält mich einfach lebendig. Und Benedikt sagt, der Mönch ist einer, der sein Leben lang Gott sucht. Und dieses Suchen, immer wieder neu suchen, wer ist Gott, wie kann ich meinen Glauben formulieren, das ist für mich ganz wichtig geworden, der Zweifel, der den Glauben lebendig hält.
Gibt es an Ihnen auch eine teuflische Seite?
Ich hoffe nicht.
Ich hätte gedacht, Sie sagen, ich hoffe.
Also, ich bin dankbar, dass ich normalerweise auch einigermaßen gelassen bin und natürlich ärgere ich mich manchmal über Dinge, die kleinkariert sind, aber es hat mich nie im Griff so.
Aber hat nicht jeder von uns Menschen sowohl eine göttliche als auch eine teuflische Seite?
Ich würde sagen, eine lichte und eine Schattenseite, ja. Aber ich spreche nicht so gern vom Teufel. Manche, die ständig vom Teufel sprechen, die haben Angst vor dem Teufel in sich selber. Also wir haben natürlich auch destruktive Seiten in uns, sadistische und so. Die nehme ich wahr, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Macht haben.
Sie haben mal gesagt, jeder Tag braucht einen heiligen Moment. Was könnte das zum Beispiel sein?
Für mich ist ein heiliger Moment einmal das Chorgebet, aber auch dann die stille Meditation Und heilig ist für mich das, was der Welt entzogen ist, worüber die Welt keine Macht hat. Ein Raum, wo ich aufatmen kann, wo ich das Gefühl habe, ich lebe selber und werde nicht bestimmt von den Erwartungen anderer.
Das sind aber jetzt eher so große Dinge. Ein heiliger kleiner Moment?
Gut, wenn ich morgens durch den dunklen Gang zur Kirche gehe, wir haben dann ein altes Gemälde aus dem 13. Jahrhundert von Maria, das ist dann allein beleuchtet, das ist für mich auch ein heiliger Moment, durch den dunklen Gang gehen und dann am Ende das Licht zu sehen.
Eine Stunde, zwei Menschen, im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Anselm Grün, sein Motto: Bete, arbeite und schreibe.
Frei nach der Benediktinerregel Ora et Labora, die, glaube ich, sogar noch weitergeht, et lege.
Ja, in der bayerischen Tradition fügt man das immer hinzu, lege, lese. Und in der Regel Benedikt ist ja vorgesehen, jeden Tag 3 Stunden für die Lectio Divina zu haben, also die meditative Lesung der Heiligen Schrift.
Ich glaube, einen Teil von dieser Dreierregel erledigen Sie hier in Ihrem Arbeitszimmer, wo wir inzwischen hingewechselt sind. Wir sind über so einen kleinen Klostergarten gegangen und dann ist der Trakt, in dem sich Ihr Arbeitszimmer befindet. Und wenn ich mich so ein bisschen umgucke, ich sehe einen Schreibtisch, der über und über übersät ist mit ganz viel Papier und auch an den Fensterbrettern stapelt sich so einiges. Sind Sie ein unordentlicher Mann?
Ich bin sehr gut in der Zeitmanagement, aber gerade hier in der Verwaltung, kommt so viel immer ständig auf den Tisch, aber ich blicke durch und weiß, wo was ist.
Was ja die Hauptsache ist, dass man weiß, wo man was findet. Und Sie haben mir jetzt gerade auch gleich was gezeigt, nämlich Bücher, die übersetzt wurden in andere Sprachen von Ihnen. Die sind millionenfach verkauft worden und in über 30 Sprachen übersetzt und da war sogar ein Arabisches dabei und ein Chinesisches dabei. Macht Sie das auch ein bisschen stolz, dass Sie doch auf der ganzen Welt scheinbar gelesen werden?
Stolz würde ich nicht sagen, sondern ich bin dankbar, dass die Bücher gelesen werden. Sehr viel in Brasilien, da haben schon über 2 Millionen in Brasilien verkauft. 50 Bücher sind schon in Chinesisch übersetzt, in Arabisch das erste, aber das ist natürlich eine ganz andere Welt auch.
Und mit dieser Auflage, die Sie auch haben, mit diesen millionenfach verkauften Exemplaren, sind Sie dann eigentlich ein reicher Mann?
Wenn ich das Geld alles selber verdienen würde, wäre ich ziemlich reich, ja. Aber das Geld geht an mir vorbei, das geht sofort in die Klosterkasse, wir haben ja die Schule, die wir finanzieren müssen, wir haben das Gästehaus, wir haben viele Projekte in der Mission. Also es ist schon wesentliche Hilfe für das Kloster und da bin ich dankbar, dass ich da neben der Arbeit als Verwalter, wo ich ja auch Geld verdient habe durch Anlagen, dass ich das besser eben angelegt habe, aber dass ich auch durch die Arbeit, durch die Kurse, Vorträge und Bücher was verdiene.
Jetzt sind Sie ja fast so was wie eine Marke, die Marke Anselm Grün oder die Marke Pater Anselm. Widerspricht sich das mit der benediktinischen Bescheidenheit?
Ich nehme natürlich wahr, dass manche mich so auf den Sockel heben, aber ich darf mich davon nicht definieren. Ich lebe als normaler Mönch auch, habe da auch keine Privilegien gegenüber den anderen und das ist für mich auch ganz wichtig.
Keine Privilegien gegenüber den anderen heißt auch, alle 3 Wochen sind Sie dran mit Gängeputzen, Toilette putzen?
Ja, die Toiletten auf dem Gang, ja, putze ich genau wie die anderen auch.
Sie haben lange die Finanzen des Klosters verwaltet, sind Sie jetzt zwar nicht mehr der Zellerar, aber machen doch noch einige Bankgeschäfte, haben auch in Aktien angelegt, plädieren aber gleichzeitig für einen spirituellen Umgang mit Geld. Wie geht das zusammen?
Gut, für mich ist ganz wichtig, dass ich frei bin vom Geld, dass ich also nicht mich davon definiere. Es braucht eine innere Freiheit. Dann Geld soll den Menschen dienen und nicht, dass wir Reichtum anhäufen. Ich ärgere mich manchmal über Menschen, die nur jammern, dass sie kein Geld haben, auch manche Klöster, aber die halt nicht unbedingt kreativ damit umgehen.
Da haben Sie ja durchaus mit Ihren Spekulationen einiges gewonnen fürs Kloster, also vieles auch auf die Beine gebracht, aber doch auch Verluste gemacht.
Natürlich, wer gewinnen will, muss auch verlieren können. Aber entscheidend ist, was in 30 Jahren gewachsen ist. Und da ist kein Verlust. Also ich glaube, keinem Menschen, der sagt, er hat immer gewonnen.
Das sagt jemand, der Betriebswirtschaftslehre auch studiert hat. Und Sie geben Seminare auch für Wirtschaftsleute, auch für große Chefs und Manager. Was können Sie denen mitgeben?
Ich gebe denen nicht Anleitungen, wie sie mehr Geld verdienen können, sondern wie sie menschlich mit sich selber umgehen können, wie sie aus einer inneren Quelle herausschöpfen, wie sie an die Menschen glauben können, an das Gute glauben können. Aus der Regel Benedikts, Menschen führen heißt Leben wecken. Wir dürfen nicht von den Zahlen ausgehen, sondern vom Menschen ausgehen. Wenn wir von den Zahlen ausgehen, dann werden die Menschen den Zahlen untergeordnet und ausgepresst und das tut den Menschen nicht gut.
Was ist denn aus Ihrer Sicht Ihr wichtigster Rat an Manager?
Der wichtigste Rat ist, sich selber genau kennenzulernen und die Führungsaufgabe als spirituelle Herausforderung zu sehen. Wir müssen ständig an uns arbeiten. Da ist es ganz wichtig, deine eigenen Emotionen immer wieder zu reinigen, zu verwandeln, damit wir Hoffnung, Wohlwollen, ja letztlich Liebe hineinbringen in die Arbeit.
Können Sie da aus Ihrer Praxis ein ganz konkretes Beispiel erzählen von einer Managerin oder einem Manager, wo das auch tatsächlich nachhaltig gewirkt hat?
Ja, ein gutes Beispiel ist Bodo Jansen, der Chef von Upstalboom, der 2010 zuerst zu uns kam, weil seine Mitarbeiter ihn ganz schlecht beurteilt haben. Und dann hat er jetzt einige Kurse gemacht und sein Unternehmen total umgestellt.
Ich würde gerne zu Ihnen nochmal zurückkommen, zu Ihrer Theologie, beziehungsweise Sie sind ja ein großer Anhänger auch von Carl Gustav Jung, dem Begründer der analytischen Psychologie. Wie hat der Sie wiederum in Ihrem Glauben beeinflusst?
1968 waren wir ja kritisch, haben vieles in Frage gestellt und da hat die Begegnung mit Graf Dürkheim und mit Sigurd Jung uns geholfen, die Tradition wieder zu schätzen, dass diese Symbole, die Rituale, die Feste des Kirchenjahres eine heilende Bedeutung haben. Sigurd Jung nennt das Kirchenjahr ein therapeutisches System, weil da die Bilder dargestellt werden, die den Menschen in Berührung bringen mit seinem innersten Selbst, die ihn zentrieren, die heilsam sind für ihn. Und das war für uns ganz wichtig, den Menschen darzustellen, dass sie merken, es ist nicht was Verstaubtes, sondern etwas, was uns hilft, besser zu leben.
Wenn Jung sagt, das Kirchenjahr ist ein therapeutisches, wo stehen wir denn dann an Weihnachten?
Weihnachten hat für mich so zwei Aspekte. Einmal dieses Hinabsteigen. Gott ist herabgestiegen, damit wir auch den Mut haben, hinabzusteigen, die eigenen Tiefen. Das Zweite, das göttliche Kind, das geboren wird, das ja auch in uns geboren wird. Das heißt, dass wir das verletzte Kind in uns umarmen oder von Jesus heilen lassen und eben in uns das göttliche Kind entdecken. Das göttliche Kind bringt uns in Berührung mit den heilenden Kräften unserer eigenen Seele. Eine Ahnung, wenn Gott in die Welt kommt, dann, wenn das Geheimnis unter uns ist, können wir bei uns daheim sein.
Gibt es eine Bibelstelle, an der Sie sich reiben, wo Sie manchmal sagen, die verstehe ich nicht, die möchte ich vielleicht nicht mal wahrhaben?
Gut, manche stellen natürlich bei Paulus oder auch im Epheserbrief, wenn es da heißt, die Frau soll dem Mann untertan sein, dann merke ich, das kann man heute so nicht mehr verkünden. Das ist auch ein Stück zeitbedingt und das muss man neu deuten. Sonst Worte Jesu, die sind herausfordernd für mich, aber das sind immer Worte des Lebens, die mich zum Leben bringen.
Und wenn Sie aber eine rauspicken müssten, was wäre es? Also eine, wo Sie immer wieder drüber stolpern und sagen, da hänge ich noch so ein bisschen, das kann ich nicht so ganz unterschreiben.
Gut, wenn Jesus sagt zum Beispiel, wenn dich deine rechte Hand ärgert, hau sie ab, es ist besser mit einer Hand ins Himmelreich zu gehen als mit zwei. Gut, das fordert mich heraus, aber für mich ist dann die Deutung schon plausibel, dass Jesus uns nicht zur Selbstbestimmung aufruft, weil Jesus ist Jude und das war für die Juden ein Gräuel, sondern dass es symbolisch einfach bildhaft zu deuten ist. Die rechte Hand ist der typische Macher, der meint, ich kann alles, was ich will und der landet dann irgendwann im Feuer seiner eigenen verdrängten Bedürfnisse und die linke Hand, das Unbewusste, die weibliche Seite muss auch leben, damit der Mensch im Gleichgang, im inneren Gleichgewicht kommt. Also für mich ist wichtig, immer wenn mich eine Stelle ärgert, dann ist es ein Zeichen, ich habe ein falsches Bild von mir selber und von Gott. Und Augustinus sagt, ich soll so lange ringen mit dem Wort, bis ich mein eigener Freund werde. Und dann ist auch das Wort Gottes mein Freund.
Jetzt haben die Benediktiner 5 Gebetszeiten. Machen Sie das auch zwischendurch, dass Sie mit Gott reden?
Klar, wenn ich durch die Gänge gehe oder wenn ich am Weg gehe oder vor einer Sitzung bin, dann bitte ich auch Gott, segne jetzt die Sitzung, dass das Gespräch gut wird. Das ist für mich so etwas Alltägliches mitten in der Arbeit auch.
Was antwortet er Ihnen?
Der antwortet nicht, aber ich gehe dann gelassener in die Sitzung. Ich sage immer auch bei den Führungsseminaren, wie wir die Arbeit erleben, hängt von den inneren Bildern ab, mit denen wir in die Arbeit gehen. Wenn ich mit dem Bild vom Hamsterrad gehe oder vom Sandwich, dann bin ich schon angespannt. Aber wenn ich mit dem Bild gehe, ich gehe zu gesegneten Menschen, gesegnete Räume, dann weitet das das Herz und ich gehe viel gelassener in die Arbeit.
1:1 der Talk aus dem Kloster Münster-Schwarzach mit Pater Anselm Grün, der mir in seiner schwarzen Mönchskutte gegenüber sitzt in seinem Arbeitszimmer. Sie leben seit 65 Jahren im Kloster. Was ist Ihr liebster Morgenmoment im Mönchsalltag?
Der liebste Morgenmoment ist für mich, wenn ich nach dem Chorgebet meine Kerzen anzünde vor der Christusikone und eine halbe Stunde meditiere. Da fühle ich mich einfach innerlich frei und weit und auch geborgen.
Welches Ritual hier im Kloster ist Ihnen das Wichtigste?
Das Ritual natürlich unseres täglichen Chorgebetes, dass wir zum Beispiel uns immer wieder verbeugen. Das hält erstmal lebendig und das ist auch eine gute Gymnastik für den Rücken. Aber einfach immer wieder zu spüren, ja, es gibt was Größeres, vor dem wir uns verbeugen. Beim Chorgebet verbeugen wir uns am Morgen zum Beispiel 7 oder 8 Mal. Und das ist für mich immer wieder eine neue Herausforderung, eine Ahnung von Gott zu bekommen.
Was ist, wir haben schon von den 3 Säulen Ihrer Arbeit gesprochen. Sie sind immer noch ein Stück weit für die Finanzen des Klosters zuständig oder mischen da zumindest noch ein bisschen mit. Sie sind Seminarleiter, Sie sind ein gefragter Interviewpartner, Vortragender und Sie haben natürlich Ihren Mönchsalltag. Was ist Ihnen Ruhepol?
Ruhepol ist einmal die Meditation, dann auch der Tagesrhythmus, wenn ich allein in meinem Zimmer bin, wenn ich lese oder auch wenn ich schreibe. Wenn ich schreibe, ist für mich auch Ruhe, weil das Schreiben hält mich auch lebendig. Und das mache ich eben in meiner Klosterzelle. Da bin ich ruhig, da bin ich kaum erreichbar. Das ist auch gut.
Und das Schreiben, das sind Bücher, die sehr oft im hauseigenen Vier-Türme-Verlag erscheinen. Das sind oft spirituelle Ratgeber des Alltags. Da geht es übers Staunen oder da geht es übers Glück im Alltag. Wenn Sie gerade sagen, allein sein in Ihrer Zelle, ist allein sein was wichtig ist? Dafür entscheidet man sich ja auch ein Stück weit, wenn man sagt, man wird Mönch.
Ja, allein sein ist für mich schon wichtig, weil ich dann mit der eigenen Wahrheit konfrontiert werde und einfach spüre, was ist meine persönliche Beziehung zu Gott und wie fühle ich mich, wenn ich immer nichts tue. Manche definieren sich ja nur von ihrem Tun. Und ich liebe diesen Satz von Peter Schellenbaum, die Kunst des Alleinseins ist, das Alleinsein in ein Alleinsein zu verwandeln. Einfach zu spüren, ich bin ja allein, aber in der Tiefe bin ich eins mit allen Menschen.
Was ist denn Ihr schönstes kirchliches Fest?
Von der Emotion her natürlich Weihnachten, aber von der Spiritualität her eigentlich Ostern, weil da wird alles verwandelt, auch der Tod in Leben verwandelt.
Wenn Sie sagen, der Tod wird in Leben verwandelt, vor ein paar Jahren sind Sie schwer an Nierenkrebs erkrankt. Was hat Ihnen in der Zeit Zuversicht gegeben?
Gut, das Vaterunser, wenn ich sage, dein Wille geschehe, natürlich möchte ich, dass ich weiterlebe, dass ich wieder gesund werde. Aber ich habe gemerkt, ja, es liegt nicht in meiner Hand. Und dieses Dein Wille geschehe war für mich nicht etwas Erschreckendes, sondern so, was mir Zuversicht gegeben hat, er wird es gut meinen mit mir. Wenn er will, dass ich weiter wirken kann, dann macht er mich gesund. Und wenn nicht, dann ist es auch gut.
Sie sind gesund geworden. Gucken Sie jetzt anders aufs Leben als vor der Erkrankung?
Es ist mir nicht selbstverständlich, dass ich gesund bin, dass ich gut leben kann. Ich bin dankbar, dass mein Körper mitmacht, dass ich auch immer noch viel arbeiten kann. Aber natürlich, ich rechne mehr mit dem Sterben. Ja. Ich weiß nicht wann, es kann jederzeit sein. Ich habe das ja auch bei Mitbrüdern erlebt. So ist der Gedanke, den Tod lädt mich ein, bewusster zu leben und dankbarer zu leben.
Was ist denn Ihre Vorstellung vom Jenseits?
Wir haben in der Bibel viele Bilder von Festmahl, von Licht, von Einswerden. Ich merke, ich traue diesen Bildern, dass der Tod Vollendung ist, dass ich in die Gestalt hineinwachse, die ich eigentlich sein möchte, aber die ich durch meine Schattenseiten oder durch meine neurotischen Muster immer wieder ein bisschen verdunkelt sind. Also die Ahnung, dass die Augen aufgehen, ich Gott erkenne, wie er ist und auch das Geheimnis des Menschseins erkenne und ja auch diese, schon durchaus dieses Bild von Wiedersehen, aber Wiedersehen ist kein Klassentreffen, sondern auf einer neuen Ebene. Trotzdem einsam mit all den Menschen, die vorangegangen sind, einsam mit Gott. Je konkreter ich mir vorstelle, desto merke ich natürlich, das sind Bilder und die Wirklichkeit ist jenseits aller Bilder.
Wir wissen es einfach nicht.
Ja, also wir können es nur erahnen und dann müssen wir uns dem überlassen, was Gott daraus macht.
Wenn Sie zurückblicken, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn?
Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass das Leben so fruchtbar geworden ist, dass ich bewahrt worden bin vor ganz großen Krisen oder großen Verletzungen im Leben. Ja, dass Gott mich einfach ein Stück bewahrt hat.
Gibt es einen Wunschzettel, den Sie zu Ihrem Geburtstag haben? Jetzt war ja gerade erst Weihnachten, da war schon Wunschzettelabgabe, aber Sie dürfen ja gleich wieder einen neuen schreiben für Ihren Geburtstag.
Äußere Wünsche habe ich nicht. Mein innerer Wunsch ist, dass ich immer durchlässiger werde für den Geist Jesu, dass ich eben nicht mich im Mittelpunkt stellen muss, sondern bei all dem, was ich sage und schreibe, dass da eine andere Qualität durchkommt.
Und es gibt gar keinen materiellen Wunsch, gar keinen klitzekleinen Luxus, den Sie gerne noch hätten?
Nein, ich habe eigentlich alles, was ich brauche.
Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich bei Ihnen sein durfte, Pater Anselm. Dankeschön.
Bitte, war ein schönes Gespräch.
So gingen wir in den Weihnachtstagen 2019 auseinander. Und was ich mit Blick auf seine Bescheidenheit erst gar nicht erwähnt hatte, selbst Papst Franziskus ist ein Fan von ihm und verschenkt seine Bücher. Da hat er reichlich Auswahl. Wie gesagt, 300 hat er bisher geschrieben. Die wurden über 14 Millionen Mal verkauft. Aber wie ein Mitbruder mal meinte, er könnte sehr reich sein, aber er braucht keine 50 Euro im Monat. Und übermorgen wird Pater Anselm Grün 80. Wir gratulieren schon mal ein bisschen vorab und verweisen auf die ARD-Audiothek. Dort können Sie auch dieses Gespräch jederzeit nachhören. Und finden dort auch, ganz passend nach dieser Stunde, unseren Podcast Büchermagazin.